Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Friedrich Nietzsche. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast. An meiner Seite heute erneut der Jung-Europa-Romanautor Volker Zierke. Ich grüße dich, Volker.
Hallo.
Und meine Wenigkeit, der Verlagsleiter Philipp Stein. Ja, Mensch, Volker, wusstest du, dass Conan der Barbar mit einem falschen Nietzsche-Zitat beginnt?
Ich wusste, dass es mit einem Nietzsche-Zitat anfängt und ich weiß, dass Nietzsche-Zitate traditionell falsch dargeboten werden.
Es heißt nämlich, was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Also das ist sozusagen das Zitat, das bei Conan steht. Und in der Götzendämmerung des guten Friedrich Nietzsche heißt es, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Ja, und damit, wie gesagt, hallo zur heutigen Podcast-Episode. Wir hatten es angekündigt, der Tod von James Earl Jones am 9. September 2024, vor zwei Tagen. Folge heute ist nämlich der 11. September.
Ja.
Hast du schon mal drüber nachgedacht, so eine Truther-Folge zu machen?
Ja, wir könnten vielleicht erklären, warum ausgerechnet heute am 11. September die Brücke in Dresden kollabiert ist.
Denkst du Flugzeug oder gezielte Sprengung von den Grünen?
Nee, von Freien Sachsen natürlich.
Ach so.
Wir sind ja vom Verfassungsschutz.
Ja, gut, dann. Nein, also Tod von James Earl Jones am 9. September 24. Wer ihn nicht kennt, er war ein amerikanischer Schauspieler. Ganz interessant, gehörte aus meiner Sicht oder aus Sicht der Juroren und Juries zur Upper Class sozusagen, der Schauspieler, Gewinner von Emmy, Grammy, Oscar und Tony. Also er spielte anhand seiner Preise definitiv in der oberen Liga Hollywoods und dürfte den meisten von euch bekannt sein durch seine Stimme im englischen Original von Star Wars, nämlich von Darth Vader. Ja, Luke, ich bin dein Vater, der erstmals 1977 erschien. Also man darf sagen, er hatte eine, James Earl Jones war neben seinem Schauspieltalent der Meister der tiefen Stimme sozusagen.
Offensichtlich,
der tiefen Stimme.
Ja. Nicht nur die alten Star Wars Filme synchronisiert, also Darth Vader, sondern sogar, glaube ich, bis in die jüngere Star-Wars-Geschichte, die neuen Serien und so,
wo
Darth Vader gesprochen hat.
Und vielleicht ein interessantes Detail, er hat auch Mufasa vertont in König der Löwen im Original. Ein Film, den ich sehr schätze.
Ja.
Haben wir über den schon mal gesprochen? Nee, ne?
Nee.
Können wir auch mal machen. Hat ja auch, da sind wir ja schon fast wieder beim Thema, dem wird ja auch ein faschistoides Weltbild vorgeworfen, dem guten Disney-Film.
Ja.
Und warum ist das überhaupt relevant, dass dieser Mann gestorben ist, zumindest für uns? Er spielte Tulsa Doom, den Bösewicht, den Antagonisten von Conan im Film Conan der Barbar von 1982, über den wir heute sprechen wollen. Ich glaube, Volker, du hattest das Thema zu früherer Stunde sozusagen schon mal vorgeschlagen.
Früherer Stunde heißt vor Jahren im Podcast?
Vor Jahren, ja. Aha. Also irgendwann hatten wir das Thema schon mal, ob wir Conan der Barbar besprechen wollen. Jetzt ist es soweit, James Earl Jones sei Dank sozusagen. Wir wollen ihm damit kein Denkmal setzen, sondern wir wollen über Conan der Barbar sprechen und warum Conan der Barbar vielleicht ein ganz fürchterlicher Faschist ist.
Ja, vielleicht noch vorausschicken, wir haben es auch in den Kommentaren direkt bei Telegram und Twitter gehabt, als du es angekündigt hast, diesen Podcast. Mhm. Wir werden heute den Film fokussieren, weil wir den beide gesehen haben. Dieses, sagen wir, Franchise, diese ganze Lore von Conan und dem Erfinder sozusagen von Robert E. Howard, das geht ja viel, viel tiefer. Mhm. Da haben wir uns jetzt nicht explizit reingelesen. Es gibt ja Dutzende, wenn nicht hunderte Stories in dieser Welt, in diesem Themenkomplex. Es gibt Comics, es gibt noch andere Filme, Conan der Zerstörer zum Beispiel, der Nachfolger.
Von 84, über den wir heute nicht sprechen werden,
genau,
das kann man auch nochmal klar sagen.
Es gibt auch ein Computerspiel, wird heute alles eher, sage ich mal, am Rande stattfinden. Wir wollen hauptsächlich über den Film sprechen.
Genau.
Und alles andere können wir dann zum späteren Thema späteren Zeitpunkt vielleicht mal nachholen.
Ja, vielleicht, du hast es schon gesagt, um das nur noch mal in Kontext zu setzen, weil wir hatten ja im Vorgriff sozusagen gestern auf diese Podcast-Episode auch so ein bisschen bei Telegram und bei Twitter gefragt, was die Leute interessiert. Und da gab es doch relativ viele Rückmeldungen, die da lauteten, ich habe den Film nie gesehen, aber ich kenne zum Beispiel die Comics von Marvel und so weiter. vielleicht, du hast schon Howard, den Schöpfer sozusagen von Conan erwähnt.
Ja.
Das ist ja eine Figur, die stammt ursprünglich von 1932. Hm. Das ist schon relativ alt. Und tauchte zunächst erstmal in Kurzgeschichten auf, nämlich Fantasy-Kurzgeschichten in diesem Magazin Weird Tales.
Ja.
Was so für diese, ja, wo viele, im Grunde genommen viele spätere Autoren, unter anderem ja auch Lovecraft, der genau. dann zu Bekanntheit gelangt, solche, tja, Fantasy-Pulp-Kurzgeschichten veröffentlicht haben. Und der Howard hat sozusagen die Geschichte von Conan dort eingereicht. Und Teile dieser Geschichten wurden dann genommen. Und das war also zunächst ein Charakter, der in Kurzgeschichtenform sozusagen entstanden ist. Also es ist kein Drehbuch sozusagen, ne, was man ja, ja. irgendwie geschrieben hat. Und du hast es schon gesagt, also ich habe mir das mal kurz notiert. Es gibt tatsächlich etliche Adaptionen in Buchform, die im Grunde genommen mit Howard eigentlich gar nichts zu tun haben. Die sind in Deutschland bei Heine erschienen. Und ich habe es nicht geschafft, die zu zählen. Also es ist gigantisch. Es gibt da zwischen 10 und 20 Autoren waren das, die ich da gesehen habe in so einer Auflistung, die also wirklich, keine Ahnung, 20, 30 von so Conan-Romanen geschrieben haben, die in Deutschland, also wie gesagt, im Heine Verlag erschienen sind. Es gibt natürlich die Comics, du hast es schon erwähnt, von Marvel, ja, seit 1970 schon. Dann ist das mal zu Dark Horse gegangen, ist sicherlich auch einigen hier ein Begriff, weil wir hatten ja von Dark Horse auch schon mal Comics im Gespräch hier gehabt. Mhm. Ich glaube, der Nibelungen-Comic ist dort erschienen, wenn ich mich nicht täusche. Und also man sieht daran, diese Franchise-Conan ist ein Riesending. Also Marvel und Dark Horse haben sich da um die Rechte gestritten, haben sich abgewechselt. Es gab verschiedene Comic-Reihen. Gab in Frankreich dann noch mal eine, die in Deutschland dann wiederum beim Splitter-Verlag erschienen ist. Also es gibt sozusagen, wer da Comic-Experte ist, vielleicht wollen die Kollegen von Hydra Comics darüber mal was machen. Die Conan Comics füllen also auch Regalmeter. Hm. Ja, dann gibt's Brettspiele, Filme, TV-Serien, Computerspiele. Es ist unfassbar. Und du siehst schon an den Namen Marvel, Dark Horse, in Deutschland auch Panini, dass das ein Ding ist, was
Großes.
Ganz oben angesiedelt ist, auch vom kommerziellen Erfolg. Und ich habe mir noch ein ganz kleines Detail notiert, was ich interessant finde, weil ich das eine unglaublich starke Sache finde. Conan sei angeblich auch die Inspiration gewesen für die Umsetzung von He-Man.
Ja, habe ich auch gelesen.
He-Man ist klasse, habe ich als Kind immer noch auf Kassette gehört.
Ich nicht.
Auch der Skeletor erinnert ja mich immer so ein bisschen an diese Variante von Tulsa Doom mit dem Skelett.
Ja, ich hatte ja aus Frage jetzt auch aufgeschrieben, nicht, dass du es vorweggreifst.
Ja.
Auch diese ganze Manowar-Heavy-Metal-Geschichte ist natürlich stark von Conan, vor allem von dem Film natürlich, beeinflusst.
Es gibt ja auch Tulsa Doom als Band, oder?
Keine Ahnung.
Es gibt auf jeden Fall eine Band, die heißt auch Tulsa Doom. Ich dachte, das müsstest gerade du wissen. Aber gut, Volker, wir wollen dabei bleiben. Also, du hast es gesagt, Conan als Figur, als Charakter hat eine ziemlich lange Geschichte. Beginnt ja. in den 30er Jahren, 32, und der Film dann 82, also 50 Jahre später kommt es dann erst zur Verfilmung. Aber bis dahin hatten wir es schon, also in den 70er Jahren, wie gesagt, schon mit den ersten Comicreihen zu tun. Sozusagen die Geschichte von Conan der Barbar, der erst der Barbar dann wurde, hat also praktisch einfach, um das vorwegzuschicken, eine ziemlich lange Geschichte.
Ja.
Eine ziemlich lange Interpretationsgeschichte eben auch. Ne?
Ja.
Du hast aufgeschrieben, worum geht's im Film, Volker?
Ja.
Willst du da gleich einsteigen?
Nee.
Okay.
Du musst einsteigen.
Ich muss einsteigen. Du hast den Film länger nicht gesehen. Ich habe ihn mir gestern Abend angeschaut.
Ja.
Vielleicht
kannst du dich an die ein oder andere Details noch erinnern.
Ja, ich kann mich an Details noch erinnern. Ich musste vor allem erstmal rausfinden, wo ich mir den anschauen kann. Ich muss gestehen, dass ich ja Accounts bei so nahezu jedem Streamingdienst habe, muss ich zu meiner Schande sagen. Es gibt ihn einfach nirgendwo erstmal. Also das heißt, es gibt irgend so ein Amazon Prime Zusatz-Abo für 3,99. Das heißt ja. irgendwie Filmklassiker, da kann man den anschauen. Das war mir natürlich, da war ich natürlich zu geizig für. Und ich habe ihn dann am Ende auf Englisch, was ich ja hasse, aber ich habe es dann getan.
Conan muss man auf Englisch anschauen.
Na gut, okay, meinetwegen, wie alles, Volker. Jedenfalls habe ich ihn dann bei Dailymotion, einem ja. Filmportal wie YouTube, darf man glaube ich sagen, habe ich ihn gefunden.
Illegal also.
Illegal, naja, anzuschauen, wenn es dort ist, ist ja nicht illegal.
Das ist, oder? Eine Grauzone, glaube ich.
Kann sein. Jedenfalls findet man Conan the Barbarian dort als englische Version. Und gleich darunter wurde mir angezeigt Underworld, auch ein klasse Film. Mhm. Also da sind anscheinend bei Dailymotion verschiedene illegale Filme hochgeladen. Egal, ich habe ihn mir gestern angeschaut und es geht erstmal um eine fiktive Welt. Die heißt, glaube ich, Hyboria, wenn ich sie richtig ausspreche. Die ist angesiedelt, was waren es, ich glaube, 15.000 Jahre, bevor Rom und Athen entstanden sind.
Ja, da streiten sich so die Experten, glaube ich, darüber. Das ist auf jeden Fall eine Welt, grob, wie es immer geheißen wird, vor der Entstehung der ersten antiken Zivilisationen in Griechenland und Rom und dem Untergang von Atlantis. Deswegen heißt es ja auch Hyboria, dass es sozusagen so eine Mischung aus Realwelt und klassischen Fantasy eben ist. Also unabhängig, wie man jetzt zu Atlantis und Hyperborea steht.
Aber ist Hyperborea das gleiche wie Hyboria?
Nee. Aber es ist, also ich glaube, diese ganze Welt von Conan basiert darauf, dass es immer wieder Querbezüge zu historischen und tatsächlich real existierenden Mythologien gibt. Also wird ja zum Beispiel in diesem Riddle of Steel wird ja auch Valhalla erwähnt, also was Nordisches. Robert E. Howard hat ja, bevor er Conan erfunden hat, hauptsächlich historische oder seine Pulp-Stories in historischen Szenarien angesiedelt, also zum Beispiel bei den Pikten, bei den Iren, hat auch Western geschrieben, also das ist immer da. Und ich glaube, diese ganze Conan-Geschichte basiert von der Idee darauf, dass man sich eben nicht mehr in dieses strenge historische Konzept reinzwängen muss, weil man natürlich auch immer darauf achten muss, dass das irgendwie alles Sinn ergibt. Und bei einer selbst erfundenen Fantasy-Welt ist das eben nicht der Fall. Es gibt aber eben diese klaren Bezüge, die noch da sind. Eben
ganz klar sogar, Namen. Weil Conan wird ja, dazu kommen wir gleich, als Kind dann versklavt und entführt und in den sogenannten Hohen Norden gebracht.
Ja.
Wohingegen wir in der Welt von Robert E. Howard auch immer wieder sehr, sehr starke Bezüge haben zum Östlichen. Das heißt also mittlerer Nahe Osten, was man heute vielleicht, sage ich mal, klischeehaft als irgendwie so eine Art ägyptische Wüste oder so. Also der Orient ist ein großes Thema in vielen Geschichten von ihm. Und auch Conan findet sich ja im Laufe des Films sozusagen in diesen Gefilden wieder.
Ja.
Und es ist so, dass wir am Anfang des Films Conan als Kind sehen. Er ist der Sohn eines Schmiedes und lebt in einem Dorf. Ja? Das ist eine relativ banale sozusagen Anfangsgeschichte. Und dann taucht eben dieser Antagonist, der Bösewicht Tulsa Doom, der also der Kopf eines Schlangenkultes ist, also irgendwie so eine Art teuflischer Kult, was auch immer, der taucht dann in seinem Dorf auf, um mit seinen Gehilfen das Geheimnis des Stahls zu erkunden. Das heißt, der Schmied schmiedet halt Waffen und Gegenstände. Und dieser Tulsa Doom taucht dann also mit seinen Leuten in diesem Dorf auf, will natürlich das Geheimnis des Stahls. Überraschung, das kriegt er aber nicht, beziehungsweise sie wollen es ihm nicht freiwillig geben. Und was macht der gute Mann? Er tötet alle Erwachsenen. Schlägt, ich glaube, der Mutter oder was, den Kopf ab, also tötet die Eltern vor den Augen des Sohnes und dann nimmt er alle Kinder, nicht nur Conan, mit und versklavt sie, schleppt sie also in den hohen Norden. Und jetzt beginne ich mal so einen kleinen Husarenritt, weil die Geschichte ist im Grunde genommen auch in ihrer Gänze schnell erzählt, aber Conan wird dann zu schwerer Arbeit verdonnert, also er muss ab Kindesalter sozusagen schwere Arbeit verrichten. Er wird dann zu einer absoluten Maschine, wie man heute sagen würde. Er wird zu Arnold Schwarzenegger.
Es gibt auch keine Trennung zwischen Conan und Arnold Schwarzenegger.
Genau. Er wird zu einem unfassbaren Hünen, zu einem ganz starken, kräftigen Mann. Und wird dann verkauft als Sklave und tritt dann als Gladiator an.
Ja.
Ist natürlich dort auch übermäßig erfolgreich.
Ja.
Ist ja klar. Er mäht alles weg. Und lernt dann aber lustigerweise, und das ist eine Sache, die wir später sicherlich noch haben, auch Themen wie Philosophie, er lernt lesen. Also Conan ist zwar irgendwie in der Darstellung von Arnold Schwarzenegger und auch in anderen Darstellungen so dieser Brocken, Also dieser unfassbare Bodybuilder-Brocken, der mit seinem Schwert, was er dann findet, alles wegmetzelt. Aber gleichzeitig hat Howard da keine Figur erschaffen, die dumm ist.
Ja.
Auch wenn es so wirkt. Also man hat immer wieder Bezüge dazu, dass dieser Conan eigentlich ein melancholischer, tiefsinniger Charakter ist, der sich zum Beispiel auch in den Geschichten von Howard extrem gut mit den örtlichen Begebenheiten auskennt. Also mit den Völkern, die er bereist, mit deren Sprachen, mit deren Kleidung. Und das ist auch nochmal ein interessantes Detail, was ich gelesen habe. Diese Darstellung als Barbar, also mit so einem Lendenschurz und so behaarter Brust und so, ist eigentlich nichts, was aus Howards Vorlage stammt. Dort ist Conan immer gekleidet in die Kluft der Völker, die er bereist, sondern das geht ja auf, du hast den Namen hier notiert, auf
Frazetta zurück,
genau, auf diese Zeichnung.
Der hat eine Ausgabe von einem Conan-Buch in den 60ern illustriert. Frank Frazetta ist ein ganz wichtiger Name, hat auch mit George Lucas zu tun gehabt, ganz großen Einfluss ausgeübt durch seine Art und Weise, Sachen zu zeichnen. Er hat ja diese Stories, sozusagen die Titelbilder da gemalt und dieser Stil ist eben schnell wiederzuerkennen mit muskulösen Männern, diese ganzen Manowar-Plattencover arbeiten mit diesem Stil, wo muskelbepackte Männer halt vor knapp bekleideten Frauen mit großen Brüsten, mit Schwertern rumhantieren und so weiter. Also ich glaube, wer Conan in seinem Kopf nicht mit Arnold Schwarzenegger direkt verbindet, dann auf jeden Fall mit einer Frazetta-Illustration. Und daher kommt es, glaube ich, auch dieser ganze Style.
Erinnert ein bisschen an den Barbaren in Diablo.
Ja.
Der wird auch so dargestellt. Der heißt natürlich ein Glatzkopf und so. Aber egal. Ja, genau. Also, um die Handlung abzuschließen, er findet dann, findet das Schwert eines toten Königs oder Herrschers in so einer Grube, in so einer Höhle, in die er zufällig reinfällt. Auch das ist so eine schöne Sache in dem Film. Er fällt ja sozusagen zufällig in diese Höhle. Also er wird ja da, glaube ich, von Wölfen oder Hunden oder so angegriffen.
Ja.
Ich glaube, Hunde sind's. Kämpft mit denen, fällt in diese Höhle. Es erinnert auch so ein bisschen an so manche Tolkien-Szene, wo die dann durch Zufall irgendwie durch irgendeine Dachklappe da reinfallen. Und also nicht, dass es da direkte Bezüge gäbe oder so, sondern ist ganz interessant, dass er durch Zufall sozusagen auf dieses Schwert, auf sein Schicksal sozusagen stößt. Und dann geht das so weiter. Er lernt dann diese Diebin kennen, die Valeria, die sich dann in ihn verliebt. Und dann geht es um den Schlangenkult von Tulsa Doom. Er lernt dann König Osric kennen und so weiter und so fort. Und ganz am Ende, Vorsicht, Spoiler, gibt es eine ganz große Schlacht und er schlägt, so wie einst Tulsa Doom seiner Mutter oder seinem Vater, ich weiß es nicht mehr, schlägt er dem den Kopf ab und wirft den in einer sehr eindrucksvollen Szene, ja, wie soll man sagen, auf den Weg. Ja, also wirft es so runter von dieser Kultstätte, in der sie da kämpfen. Ja, und das ist im Grunde genommen eine, ja, vergleichsweise schnell erzählte, einfache Handlung. Es ist eine klassische Heldenreise, darf man, glaube ich, sagen. Oh. Erinnert von der Story, und das ist jetzt erstmal gar keine Kritik, ist das jetzt nicht so unfassbar krass innovativ. Also das ist jetzt nicht, ne, das ist jetzt nicht die Story des Jahrhunderts, aber das ist im Grunde die Rahmenhandlung. Und du hast es bereits angesprochen, Volker, besetzt natürlich durch Arnold Schwarzenegger, der, glaube ich, diesem Film und dieser Figur ultra krass, also so krass, wie es kaum anders geht, seinen Stempel halt aufgedrückt hat.
Ja, es ist ein ganz früher Arnold Schwarzenegger-Film, ich glaube auch sein Durchbruch tatsächlich in Hollywood damit bekommen hat. Und deswegen habe ich das auch gesagt, dass es so wichtig ist, den Film auf Englisch zu schauen, weil es unfassbar witzig ist, wie Arnold Schwarzenegger sich selbst auf Englisch synchronisiert sozusagen. Ja. Und das funktioniert natürlich auf Deutsch nicht ganz so gut, weil er Deutsch ein bisschen besser kann als Englisch.
Wobei er da auch so ein bisschen so diesen österreichischen Dialekt
hat. Ja, das ist total autistisch. Das ist unfassbar. Ich habe mal irgendwo gelesen, Arnold Schwarzenegger hätte in keiner Periode der Zeit jemals als Schauspieler erfolgreich sein können, außer eben in den 80ern.
Ja.
Weil natürlich, das ist schon wichtig, dass da alles sozusagen zusammenkommt. Also du hast natürlich die 80er als Hintergrund für diesen Film, du hast diese Inhalte. Man darf auch sagen, dass das Skript von John Milius geschrieben worden ist für den Film. Mhm. Auch dessen ja, politische Ansichten und Geisteshaltung hat sich sozusagen mit der von Robert E. Howard und dem Themen von Conan O'Brien natürlich ganz gut ja, in so eine Art Symbiose gegeben.
Er ist Vorsitzender der National Rifle Association.
Ja.
Das ist ganz witzig.
Ja, es sind Ami-Libertäre. So, ja, ja. Das ist.
Also heute würde man sagen, klassischer Trump-Unterstützer eigentlich.
Wahrscheinlich.
So vom, ja, Typus so, ja. Mhm.
Wo ja in Hollywood schon die Minderheit damit ist. Aber eben in den 80ern gab es ja viele Filme, die sozusagen darauf abgestellt haben. Aber das Augenscheinliche ist eben, dass diese Figur von Conan auch in den Robert E. Howard Vorlagen schon so angelegt war. Also
absolut.
Robert E. Howard hatte eben auch, ja, man kann es sagen, glaube ich, eine libertäre, rechtslibertäre Einstellung. Ich habe das eben auch nur in der Recherche für diesen Podcast jetzt gelesen. Aber es gibt diesen Briefwechsel mit Lovecraft. Lovecraft ist ein klassischer Vertreter der Zivilisation, hat also einen ganz anderen Zugang, während eben Robert E. Howard der Ansicht ist, dass der Barbarismus der Urzustand der Menschheit ist und alles am Ende wieder in Gewalt versinken wird und deswegen.
Zivilisationskritiker könnte man auch sagen.
Ja, aber halt auch mit diesem libertären Ding sozusagen, dass du dich in dieser Welt halt beweisen musst, indem du alles kaputt schlägst, was dir gefährlich werden könnte sozusagen. Es gibt also keine übergeordnete regelnde Natur.
Und kein Staate.
Ja, und was halt in diesem Film auch eine große Rolle einnimmt, ist dieses, du hast Geheimnis des Stahls, im Englischen eben The Riddle of Steel, was sein Vater dem Conan gleich am Anfang von Film mitnimmt, was sozusagen den Film durchziehende, Geisteshaltung ist. Also es sagt ihm am Anfang, du musst das Geheimnis des Stahls erkunden. Es wird dann aber nicht erklärt, was dieses Geheimnis des Stahls eigentlich ist, ob das jetzt nur darum geht, wie schmiede ich ein scheiß Schwert.
Ja.
Und du hast es ja später gesagt, ja, Conan ist eigentlich gar nicht so blöde und er lernt dann später auch Taktiken zu nutzen, um den Gegner eben zu besiegen. Und das ist sozusagen, kann man eben als Interpretation rauslesen, dass dieses Riddle of Steel so eine Art nietzscheanische Willen zur Macht ist. Also er merkt dann plötzlich, okay, Gewalt ist nicht alles, sondern du brauchst halt auch einen Willen, also eine klare Zielrichtung, was du dann machen willst. Er ist ja Gladiator, er ist da ja schon der Stärkste, aber das bringt alles, es führt zu nichts und muss dann sozusagen dann erst auf diesen Tulsa Doom stoßen, um dann sich klar zu werden, dass das ja der Typ ist, der seine Eltern ermordet hat und fokussiert dann sozusagen seinen Willen darauf, den zu vernichten und dann kommt dann alles zusammen.
Ja, das mit Howard ist eine ganz interessante Geschichte, weil mich gestern, als ich das ins Netz gestellt hatte, mit diesen Fragen mehrere Leute anschrieben, also sowohl Robert Irwin Howard, wie er heißt, als auch Lovecraft, sind ja in der Rechten, zumindest bei einem gewissen Teil der Rechten, sehr, sehr beliebte Autoren. Ich glaube, Lovecraft noch ist sozusagen noch prominenter.
Ja, weil rassistischer.
Ja, und genau, also Lovecraft hat ja offen sozusagen mit dem Faschismus kokettiert, wohingegen man fairerweise dazu sagen muss, dass Howard sich sehr, sehr negativ über Faschismus, Kommunismus, aber auch Nationalsozialismus geäußert hat. Stichwort Libertarismus, was du schon erwähnt hast, das passt da ganz gut. Und du hast es ja auch schon so ein bisschen erwähnt, Howard war ja Autor von Fantasy, Abenteuer, Horrorgeschichten. Ich glaube, der hat sogar Boxergeschichten geschrieben.
Er war auch großer Boxer.
Er war, ja, ich wollte es jetzt ein bisschen vermeiden, auf seine ganze Lebensgeschichte einzugehen, aber wir können das ja in aller Kürze trotzdem einbringen. Du liest ja überall und ich gebe gleich unumwunden zu, kein Howard-Experte zu sein, mich also gestern erst belesen zu haben. Dennoch kann man das, glaube ich, ganz stilsicher referieren. Da war ja so ein sehr schwächlicher Junge, Muttersöhnchen, also der von der Mutter umsorgt wurde und eben schwach war und sich im Laufe seines Lebens erkannte sozusagen auch wie Conan der Barbar, ich muss was verändern und wurde dann ja zu so einem Hünen. Also auch er war ja dann Bodybuilder, mehr oder minder Bodybuilder, also hat Krafttraining gemacht. Und ich habe nur gelesen, wog bei 1,80, 100 Kilo Muskelfleisch. Hier lassen sich einmal körperlich als auch vom Geist, von der Geisteshaltung, das ist ja ein sehr melancholischer Typ gewesen, der auch sehr oft in Schriften schon mit dem Selbstmord kokettiert hat. Es ist halt einfach ein, ja, ein melancholischer Schriftstellertypus.
Ja.
Und das findet sich angeblich, und ich kenne logischerweise nicht alle seiner alle seine Figuren, in vielen dieser Figuren eben wiederfindet.
Ja.
Und Howard wird auch so zitiert, dass er diesen Conan entworfen habe nach Vorbildern, die er während seines Lebens, also er hat ja immer Geldnot gehabt, kennenlernte. Also man spricht dort von dem Vorbild der texanischen Ölfelder. Naja, ob das jetzt alles eins zu eins so für bare Münze genommen werden kann, das sei dahingestellt. Aber Conan speist sich laut Aussage verschiedener Biografen. Es gibt ja über diesen Robert E. Howard auch verschiedenste lange Biografien.
Ja.
Speist sich wohl tatsächlich aus realen Begebenheiten in Texas unter anderem. Und er hat zahlreichste Charaktere geschaffen, also auch Kuldin Eroberer, Solomon Kane. Und viele dieser Sachen wurden ja auch verfilmt. Wir hatten es ja schon, Conan der Barbar 82, Conan der Zerstörer 84. Dann aber auch 97 Kuld der Eroberer, 2009 Solomon Kane und jetzt ja, das wollen wir nur am Rande erwähnen, 2011 nochmal so eine Conan-Neuauflage.
Ach, hab ich gar nicht mitbekommen.
Ja, mit diesem, ich glaube, das ist der Typ, der auch Aquaman spielt. Aber die sehen alle für mich gleich aus.
Ist Aquaman nicht der Typ, der in Game of Thrones diesen einen Conan-Typen spielt, diesen Pferdeherrn?
Kann sein, das ist so ein Halbschwatter mit langen Haaren.
Ja.
Auch so ein Muskelpaket, ja, weiß ich nicht, bin da zu wenig Filmkenner, man strafe mich Lügen, aber es sah so aus. Und wie gesagt, also Howard hat auch so Im Schatten der Geier ist ein Western, du hast schon gesagt Western, ne? Das Haus des Grauens gibt es zum Beispiel von ihm, das ist ein Horrorbuch.
Ja, man genau, der schwarze Stein ist im Lovecraft-Universum angesiedelt.
Richtig, in diesem Kult zum Beispiel von den Lovecraft da erwähnt. Und man muss vielleicht bei Howard dazu sagen, und das ist auch, glaube ich, für Conan durchaus relevant, also für diese ganze Geschichte, der Mann hatte keine Kohle. Und er hat halt einfach bei verschiedenen Magazinen, unter anderem diesen Weird Tales in 30ern, ich sag mal blöd, pro Woche 30 Texte angeboten.
Ja.
Der brauchte einfach Kohle. Und er hat dann Anfang der 30er auch einfach Figuren umgemodelt. Also dann ist irgendeine andere Figur von ihm plötzlich umgeschrieben worden zu einer Conan-Geschichte. Und diese Magazine haben halt auch viele der Conan-Geschichten, andere Geschichten einfach abgelehnt. Also ja, das ist so ein bisschen, was ja auch dem Film von manchen vorgeworfen wurde, trashig. Also ja, ich schreibe jetzt irgendwie mal, weil ich Kohle brauche, eine Kurzgeschichte über Conan, der halt irgendwelchen Leuten in meinem fiktiven Universum den Kopf abschlägt. Und das ist jetzt nicht jede Geschichte irgendwie Christian Kracht-mäßig irgendwie gefühlt 10 Jahre abgehangen und abgewogen,
ja,
sondern das war ein Vielschreiber, ja, der im Grunde genommen ein unfassbares Sammelsurium an verschiedensten Genres und Geschichten bedient hat, weil es anders gar nicht möglich war, in dieser Zeit in den USA überhaupt mit dem Schreiben sozusagen Geld zu verdienen.
Genau,
das war ein Massenproduzent.
Ist ja auch die Zeit der Great Depression.
Genau.
Wo es wirtschaftlich mit den USA bergab ging.
Mhm.
Was ja, glaube ich, auch viele Leute den Kommunisten und Faschisten zugetrieben hat.
Ja.
Beiden Seiten wahrscheinlich auch für eine Radikalisierung im Denken von Robert E. Howard geführt hat. Genau, diese Geschichten. Man kann ja vielleicht noch mal kurz auf diese Unterscheidung High und Low Fantasy eingehen.
Bitte, ja.
Ist eben abzutrennen, diese Geschichten, die Robert E. Howard geschrieben hat, von den Geschichten zum Beispiel von Tolkien, der sozusagen als der ja, Pate der High Fantasy gilt, das eher so einen mythologischen Anspruch hat. Das heißt, zum Beispiel das Silmarillion wird ja in so einer Art Sagenform erzählt, also nicht vom Autoren dargeliefert, sondern überliefert von einem fiktiven Geschichtenschreiber, also wie die Bibel eben auch. während die Low Fantasy auf solche Spirenzien ganz verzichtet, hauptsächlich ja auch Gewalt in den Fokus rückt. Das heißt, es gibt auch kein großes Fantasy-Universum außenrum, sondern das wird eher so nebenbei entwickelt. Auch zum Beispiel die Sprachen, die ja bei Tolkien Ursprung der Welt waren und ganz zentral sind, spielen, glaube ich, bei Conan nicht so eine große Rolle, auch allgemein in der Low Fantasy nicht. Sex spielt eine große Rolle in dieser Low Fantasy. Mhm. Und allgemein verzichtet es eben auf diesen epischen und mythologischen Charakter. Es gibt auch keinen großen Bösen, sondern es spielt auch gern mit so zwielichten Figuren, wie Conan ja nicht auch ein zwielichter Typ ist. Also der jetzt auch kein klassischer Held ist, in dem Sinne ist, dass er jetzt irgendwie die Welt retten will, sondern er will halt seine Eltern rächen und schlägt halt alles kaputt, was sich bewegt auf dem Weg dorthin.
Ja, es ist also immer so ein bisschen bei diesem Low Fantasy die Frage, wie viel daran ist Fantasy? Also so, ne? Also zum Beispiel, ich habe jetzt im Vorgriff so ein paar YouTube-Sendungen auch gesehen. Da wurde der Film immer gerne verglichen mit Braveheart und Gladiator. Es hinkt natürlich ein bisschen, weil diese beiden Filme sicherlich nicht in das Genre der Low Fantasy passen, sondern eher so Historienfilme sind.
Ja.
Aber dass überhaupt diese Filme verglichen werden, liegt eben so ein bisschen daran, also du würdest jetzt nicht Herr der Ringe und Gladiator vergleichen, sondern ja. Von dem ganzen Handlungsstrang, wie du sagst, und der ganzen, wenn man mal das böse Wort Komplexität reinbringen will. Ich musste gestern beim Gucken sofort an einen anderen Film denken, der auch nicht in den Bereich der Low Fantasy gehört, aber den ich früher, man strafe mich, unglaublich gern gesehen habe, war Scorpion King mit The Rock, dem Wrestler, kennst du bestimmt, Rock Bottom, ganz wichtig. Musste ich irgendwie dran denken, also es sind so Geschichten, wo halt einer, ja, es ist ja bei Gladiator im Grunde genommen auch so, ne? Also er kommt, ist dann auch ein Sklave und dann kämpft er sich dann irgendwie aus der Arena wieder frei und im Grunde genommen ist das ganze Thema des Films so ein bisschen die Rache. Ja, irgendwas Schlimmes ist passiert und ich möchte, also ein Gladiator ist es ja dann so, dass sein Sohn und seine Frau dann gekreuzigt und verbrannt werden und so weiter und so fort. Es kommt ja übrigens ein neuer Gladiator-Teil, den werden wir uns sicherlich zusammen reinziehen.
Wird sicher schrecklich.
Ja, denke ich auch. Egal. Ja, also Low Fantasy im Grunde genommen einfach, es kommen irgendwie Fantasy-Elemente drinne vor, aber es ist halt einfach alles weniger komplex, kann man das so sagen?
Es gibt natürlich keine festen Genregrenzen dafür, aber ich glaube, vieles hängt eben damit auch zusammen, wie es produziert wurde. Also gerade im Filmbereich Low Fantasy, was zum Beispiel auch reinspielen würde, wäre Gothic, die Spielereihe, die zum Beispiel darauf basiert, dass diese Diablo Welt einfach viel rauer ist. Ja, weiß ich
wobei,
nicht.
Wobei, das ist schon wieder umfangreicher. Hast du schon recht.
Ja. Aber bei Gothic ist es ja zum Beispiel auch so, dass im Mittelpunkt eigentlich die Menschen spielen. Das ist ja auch ein Kennzeichen wohl für Low Fantasy, dass eben die meisten Hauptrollen von Menschen gespielt werden, dass es also nicht so viele Elfen und Orks und Drachen und sowas gibt.
Ja.
Klassischer Low Fantasy Vertreter wären jetzt, glaube ich, zum Beispiel auch Game of Thrones. Es spielen auch Menschen den Mittelpunkt, auch diese Magie spielt nicht so eine große Rolle. Und das ist natürlich bei Tolkien anders, wo es hauptsächlich eigentlich um die Elben geht, zumindest im Silmarillion.
Ja. Orks spielen eine Rolle.
Alle möglichen Wesen wie Gandalf und die
es
anderen Maya und sowas.
Es gibt eine Riesenwelt. Also du fühlst dich, du kannst dich ja gefühlt dein ganzes Menschenleben damit beschäftigen, irgendwie wie das Universum von Mittelerde zu erkunden. Das wird dir vermutlich bei Conan der Barbar eher schwerfallen.
Ja, weil es auch nur diese Geschichten gibt. Es gibt ein Essay von Robert E. Howard sozusagen, die Welt ein bisschen erklären soll, aber ich meine, an Mittelerde hat ja Tolkien sein ganzes Leben lang gearbeitet und wenn er länger gelebt hätte, dann hätte er noch mehr Sachen dazu geschrieben. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, während Low Fantasy, muss man auch eben sagen, dadurch, dass es eben in Weird Tales erschienen ist, auch einfach Unterhaltung ist.
Ja, genau. Ich glaube, das ist schön gesagt und ob man das jetzt High in hochwertig und Low sozusagen ein bisschen trashiger einordnet, ich glaube, das ist am Ende wie so vieles eine Geschmacksfrage, aber wenn man jetzt das von der Komplexität, dem Umfang und der verwendeten Lebenszeit sozusagen auf diese Universen vergleichen will, dann kann man, glaube ich, schon sagen, dass diese High- und Low-Fantasy einen gewissen Qualitätsunterschied haben. Würde ich schon für mich selber so ein bisschen so in den Raum stellen. Aber wir kommen vielleicht zurück zum Film.
Ja.
Ich habe noch zwei, drei Details vielleicht, die interessant sind für die Leute, die das noch nicht gesehen haben und vielleicht auch für die anderen, die es gesehen haben. Also erstmal so zu den Hard Facts noch. Der Film ist gar nicht so kurz dafür, dass es sozusagen wir gerade lange über Low Fantasy philosophiert haben. Der Film geht nämlich über 2 Stunden.
Ja.
Es gibt tatsächlich 3 Schnittfassungen. Das wusste ich nicht.
Das wusste ich auch nicht.
Es gibt irgendwie einen Producers Cut und irgendeinen Extended Cut. Mhm. Ja. Und das war ursprünglich, das fand ich besonders interessant, eigentlich mal als Trilogie angelegt.
Aha.
Und in dieser Trilogie ist Conan der Zerstörer eigentlich nicht vorgesehen. Mhm. Warum es dazu nicht gekommen ist, das mögen diejenigen, die filmaffiner sind als ich, mal in die Kommentare schreiben. Es war wohl aber, wie gesagt, als Trilogie geplant und der Film war wirtschaftlich, das kann man vielleicht schon mal erwähnen, in Erfolg. 20 Millionen Produktionskosten, 80 Millionen eingespielt. Das war damals gut.
Mhm. Hast du mal nachgerechnet, wie viele Minuten von den 120 Arnold Schwarzenegger spricht?
ist doch gar nicht so wenig, wie ich dachte.
Ja, es sind auch vielleicht 3 oder so.
Ja, so gefühlt, ja. Er wird meistens nur gezeigt. Und du hast es schon erwähnt, die Produzenten haben nach einem Darsteller gesucht und haben dann sind dann auf diesen sehr populären Bodybuilding-Film Pumping Iron gestoßen, in der ja Schwarzenegger einen Großteil der Bildschirmzeit einnimmt.
Ja.
Man darf dazu sagen, ich meine, das wird wohl hoffentlich jeder wissen, dass Arnold Schwarzenegger zu der Zeit ein absolut bekannter oder ja, doch bekannter Bodybuilder war. Mhm. Es gibt ja verschiedene Übungen, die auch Arnold Press und so, die nach ihm benannt sind. Es gibt einen Preis, einen Wettbewerb. Also Arnold Schwarzenegger war ja vor seiner Filmkarriere praktisch ein sehr populärer Bodybuilder. Und er wurde praktisch, also er ist praktisch geboren für die Rolle des Conan der Barbar. Und die haben ihn dann gefunden und dann halt das Ganze ergänzt. Wir haben es gesagt, James Earl Jones als Tulsa Doom. Dann haben wir noch Max von Sydow, Schwede, ne, glaube ich.
Ja.
Der spielt diesen König Osric.
Genau, ganz bekannter Schauspieler, auch in den, wo hat er denn sonst noch mitgespielt? Er spielt in Der Exorzist, den Priester. Mhm. Ingmar Bergmann-Film spielt er auch mit, ganz, ganz bekannt mit dem Gesicht.
Stichwort Bergmann, es spielt die durchaus sehr attraktive Sandal Bergmann mit.
Glaube ich aber nicht mit ihm verwandt ist.
Die, glaube ich, nicht verwandt ist, aber die spielt auch noch mit. Also der Cast des Films, wenn man das so sagen will, ist nicht schlecht.
Mhm.
Na, also heute hat man, ich meine, wenn man sowas nimmt wie Ocean's 11 oder wie es heißt, das sind natürlich dann immer so absolute Megastar-Casts. Aber ich glaube, das war für die 80er Jahre schon ein gutes Brett. Schwarzenegger, wie du gesagt hast, war zu der Zeit noch keine Nummer.
Ja.
In der Schauspielwelt.
Ja.
Ja, und die Drehbücher, du hast es schon gesagt, John Milius, der dir sehr bekannt sein müsste als Drehbuchautor von deinem Lieblingsfilm Apocalypse Now.
Ja, und Oliver Stone hat, glaube ich, auch
mitgewirkt. Oliver Stone hat mitgewirkt, genau, die beiden.
Platoon, und, Regisseur von Platoon war.
Ja.
Dem Film, mit dem unser anderer faschistisch-nietzscheanischer Held der Neuzeit, Charlie Sheen, seinen Durchbruch hatte.
Ja, für die Regie war wohl teilweise anfangs Ridley Scott vorgesehen.
Aha.
Ist aber nicht so gekommen.
Wäre es beschissener geworden.
Ja, vermutlich. Und interessant fand ich noch ein kleines Detail. Der Film wurde in Spanien gedreht.
Ja.
Und es kam wohl bei, also die Stunts wurden wohl selbst durchgeführt
ja.
von den Schauspielern, was ja heute logischerweise auch nicht mehr so ist.
Außer oder von selten. Tom Cruise. Ja,
ja, ist wirklich so. Schwarzenegger hat sich ja verletzt.
Aha.
Bei dem Sturz in diese Höhle.
Mhm.
Was ich aber viel interessanter finde, die schon erwähnte Sandal Bergmann hat bei einem Schwertkampf einen Finger verloren.
Oh, na gut, dann brauchst du ja vielleicht
der nicht. Wurde wieder angenäht wohl. Kommt drauf an welcher Hand, ne? Aber nee, der wurde wohl wieder angenäht. Aber das ist doch mal eine schöne Sache, also Stichwort Nietzsche, was mich nicht umbringt, macht mich härter oder macht mich stärker, so rum. Da wurde auch am Set einiges an Blut gelassen und im Film ja auch. Also das ist ja nun ein heute würde man fast sagen Splatter. Also da wird ja wirklich Köpfe abgeschlagen, Schultern zertrennt. Ich glaube FSK 16 in Deutschland.
Ja, war glaube ich in den 80ern ein größeres Thema mit Gewalt und so.
Möglich, ja. Und ja, vielleicht noch, weil das ganz oft erwähnt wurde, der Soundtrack. Der gute Mann heißt ja Basil Polydorius oder so, ist ein Grieche.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man den so ausspricht. Polyduris, keine Ahnung.
Frag doch mal griechischstämmige Rechtsradikale.
Ja, lieber nicht.
ja. Aber es ist tatsächlich übrigens Amerikaner.
Ja, aber er ist griechischen Ursprungs und hat sich irgend so einen Fake-Namen zugelegt.
Ja.
Also eigentlich hat er so, hat er halt irgend so einen griechischen Namen, Hellas, Mellas und so weiter. Nein, also der Soundtrack ist absolut genial. Also OST sozusagen, also der Soundtrack zum Film ist genial.
Ja, und es wird ja auch, ist auch ein tragendes Element in dem Film.
Ja.
Es wird, wie gesagt, nicht nur, weil Arnold Schwarzenegger eigentlich ja kein Englisch kann, sehr wenig gesprochen, sondern viele Szenen sind einfach nur, wie die durch die Gegend reiten oder Leute kaputt schlagen und wird dann eben untermalt von diesem ja, epischen Soundtrack, dem dann auch so eine Art erzählende Rolle zukommt. Genau. Also nicht eben Untermalung einfach nur von irgendwelchen Szenen, sondern große Teile des Filmes sind einfach Bild und Musik und nicht viel Gelaber.
Ist eigentlich im Grunde genommen das absolute Gegenteil zu dem modernen Napoleon-Film, in dem wir ja kritisierten oder vor allem du kritisiert hast, dass A, die Musik nicht gut sei und B, im Grunde genommen auf Deutsch gesagt nur gequatscht wird.
Ja.
Ist eigentlich das Gegenteil. Also es ist so, nicht nur, dass der Soundtrack gut ist, sondern dass im Grunde genommen, auch wie bei Herr der Ringe zum Beispiel, jede Szene einen eigenen Soundtrack hat, also in Anführungszeichen. Also jede Szene, die irgendwie bedeutend ist, wird von einem eigenen Musikstück getragen. Und das Musikstück reiht sich aber in so einen großen Gesamtrahmen ein.
Ja.
Das heißt, die Musik treibt eigentlich den Film tatsächlich in der Handlung voran,
ja,
untermalt ihn und ist gigantisch eingefügt. Also es ist wirklich eine extrem gute Symbiose, wo es, wie gesagt, extrem viele, vor allem moderne Gegenbeispiele gibt, wo man sich manchmal denkt, da hat man halt einfach nur irgendein blödes Gedudel drunter gelegt,
ja,
damit es irgendwie dramatischer wirkt. So, ja, und das ist wirklich gut gelungen. Ja, absolut klasse. Und du sagst es schon, vom Stil her, wenig Gelaber, viel Gewalt und viel epische Szenen. Also auch die Sets, Riesendinger, was die da gebaut haben, ne?
Genau, diesen Tempel von Tulsa Doom am ja, Ende haben sie auch irgendwo in Spanien original aufgebaut. Film in der Zeit natürlich auch mit CGI und sowas kein Thema, sondern die mussten alles aufbauen und natürlich auch die Möglichkeit von Modellen. Ich glaube, der Tempel wurde auch als Modell nachgestellt, um dann sozusagen andere Szenen filmen zu können. Aber zum Beispiel auch die Schlange und sowas, das sieht eigentlich für 80er Jahre gar nicht so scheiße aus. Und ja.
Ich meine, es hat diesen 80er-Jahre-Charme. Du siehst halt, dass die Schlange nicht echt ist. Das ist halt so. Aber ja, das ist ja auch in den ersten Star Wars-Filmen so mit den Raumschiffen, dass das für die Zeit die Leute vermutlich im Kino saßen und in der Kopf weggeflogen ist, weil die gedacht haben, alter Schwede, wie gut ist das?
Hm.
Aber aus der in der Nachschau siehst du halt, okay, das war halt 80er Jahre, ne?
Hm.
Ist halt ja, so. Ist ja auch nicht schlimm. Also
ich meine, ja, diese Frisuren deuten ja auch schon auf eine gewisse Herkunft aus den 80er Jahren. Diese zwei Knechte von Tulsa Doom, die sehen ja auch so, als, weiß nicht, wären die gerade aus dem Publikum von Iron Maiden geklaut worden.
Ja, generell. Aber wir besprechen ja den Film nicht nur, weil der Film so toll ist, sondern weil es ja auch wohlmöglich eine politische Komponente hat.
Ja. Ja.
Du hast es notiert, was ist The Riddle of Steel? Warum steht ein Nietzsche-Zitat am Anfang? Ja, das ist natürlich, ich will nicht sagen undenkbar, aber es ist ja schon so, dass man heute schon ein großes Ausrufezeichen setzen würde, wenn ein Film mit dem Nietzsche-Zitat beginnt. Und wenn es so eine, ja, ich möchte sagen, fast unkritische Haltung zu gewissen Elementen hat. Also das heißt, ja, ein Typ, der mit einem Schwert durch die Gegend zieht und halt alles niedermetzelt.
Ja, also es, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dieses Riddle of Steel zieht sich sozusagen durch den Film, ist ja, das Meta-Element, was Conan dann stärker werden lässt und am Ende dann Tulsa Doom besiegen lässt. Du hast gesagt, Tulsa Doom ist ja am Anfang auch auf der Suche nach diesem Riddle of Steel, erwartet, dass ihm das eröffnet wird. Und am Ende vom Film, sozusagen am Finale oder kurz vor dem Finale, kommt es ja schon zum Aufeinandertreffen von Conan und Tulsa Doom, wo er ihm eben das Gegenstück zum Riddle of Steel, ich weiß gar nicht, wie es im Film heißt, zeigt eben diese Beherrschung des Fleisches, wo er dann so einen Diener oder eine Dienerin dann vom Berg runterstürzen lässt, was sozusagen andeutet, dass Tulsa Doom sich von diesem Riddle of Steel abgewandt hat, dass es ihn nicht mehr interessiert, sondern er eine Macht gefunden hat, eine magische Macht, die besser ist, die sozusagen auf Kontrolle der Menschen abzielt. Also
ein bisschen wie so ein Sektenführer, Hexenkönig irgendwie.
Genau, man kann es natürlich auf so eine magische Weise lesen, so ich mache jetzt irgendwie so Mindtricks und dann machst du alles, was ich sage, so Jedi-mäßig. Oder natürlich könnte es natürlich auch modern interpretieren, weil es ja viele falsche Propheten gibt, die den Leuten Quatsch einziehen und die machen dann sonst was.
Halbgriechen.
Unter anderem. Aber Conan nimmt dann oder findet dieses Riddle of Steel dann tatsächlich, kann es lösen Und kann dann mit der Klinge, mit dem Stahl, Talsa Doom am Ende auch besiegen. Auch das ist kein großer Spoiler. Mhm.
Und auch seine Diener ja in so einer Art infernalen Schlacht am Ende.
Genau, aber eben, ich glaube, das hängt eben ganz stark mit diesem Nietzsche-Zitat zusammen, sozusagen, werde der du bist, hat dann sozusagen seine Bestimmung gefunden, hat dieses Riddle of Steel lösen können, was ihm sozusagen die Macht gibt, erst Talsa Doom zu besiegen, was er vorher, egal was er für eine krasse Kampfmaschine ist, eben nicht konnte. Er fällt ja auch unter den, ja, diese Bezauberung von diesem Talsa Doom, weswegen er erstmal sich unfähig wird, sich zu wehren, aber das kann er eben überwinden und dann auch letztendlich Talsa Doom besiegen. Und das ist natürlich so klassisch nietzscheanisch, würde aber nicht sagen unbedingt faschistisch.
Nee, das ist ja das Erkenne, wer du bist. Ja, auch wir hatten es anfangs, König der Löwen. Hm. Ja, der Vater stirbt, Ausreißer. Wer bin ich? Identitätskrise. Und dann erkenne ich, dass ich eigentlich der Nachfolger eines ganz großen Geschlechts bin. Hm. Und durch die Erkenntnis, den Wille, den Platz einzunehmen, der mir vorausgesagt ist, nutze ich meine Fähigkeiten und werde sozusagen zum Herrscher.
Ja.
Und es ist ja auch diese verschiedenen Szenen, die sich also dann im Film wiederfinden, also dass er praktisch in so eine Gruft stürzt, von einem toten König das Schwert entgegennimmt, wie so eine Art Staffelstab, der übergeben wird. Ja, das ist, da kann man jetzt drüber spotten und sagen, das ist eine sehr einfache Geschichte, aber es passt schon, dass dieses Nietzsche-Zitat am Anfang steht. Und es ist halt einfach so diese Heldenreise, diese Aufstiegsgeschichte zu sagen, ich nehme mein Schicksal selbst in die Hand, ich bestimme meine Erfüllung,
genau,
ich setze mich an die Spitze, komme, was wolle. Ja.
Ist eher auch so individualistisch geprägt, würde ich sagen, was natürlich sich mit Nietzsche auch, glaube ich, ganz gut begründen lässt. Das ist ja auch, glaube ich, der Grund, warum wir beide Nietzsche eigentlich gar nicht so geil finden.
Ja.
Also zumindest mal kritisch betrachten wollen.
Zumindest das, was politisch aus Nietzsche rausgezogen wird, sagen wir es mal so. Ja,
ja, einerseits, es gibt eben, also ich glaube, bei Nietzsche ist ja, wir sind ja beide auch keine Nietzsche-Experten. Das Schwierige bei Nietzsche ist, dass er sich sozusagen in jedwede Richtung interpretieren lässt. Das heißt, einerseits natürlich von Faschisten, was natürlich in meinem Kopf natürlich auch immer einen Anschluss an den Staat fordert, meiner Ansicht nach.
Sicher.
Aber eben auch dem, was halt viele Faschisten, was viele Leute landläufig mit Faschismus konnotieren. Und das ist ja eher dieses sozialdarwinistische, ich bin besser als alle anderen, indem ich mich zum Übermenschen hochtrainiere und dann allen den Kopf abschlage. Und ich glaube, das findet man eher bei Conan der Barbar. Aber ich würde das eben schon ganz streng eben vom Faschismus, vom historischen Faschismus trennen wollen. Und ich glaube, das sieht man auch daran, weil ich das vorhin auch erwähnt hatte, vor diesem Hintergrund der 80er Jahre. Also Individualismus in den 80er Jahren ist natürlich ein ganz großes Thema.
Aufkommen vom Bodybuilding. Auch das ist
genau.
Das ist ein Riesenthema, das wir auch heute finden. Von Andrew Tate bis hin zu irgendwelchen Körperkult. Ich meine, es spricht ja nichts dagegen, trainiert zu sein. Ja? Aus einem gewissen Grund. Aber die Überhöhung dieses Körperkults über alles, das ist halt so ein Anzeichen. Das ist dieser klassische Gegensatz. Du hast es schon angedeutet oder hast es eigentlich schon ausgeführt, aus meiner Sicht zwischen Gemeinschaft und Individualismus.
Ja.
Klar kann ein Individualist auch an der Spitze einer Gemeinschaft stehen. Klar, also natürlich ist auch im Faschismus, gibt es einen Herrscher. Es kann einen König geben, es kann einen Anführer, es kann einen Führer geben. Und auf den läuft vieles zusammen. Auch da kann man sicherlich individualistische Elemente entdecken. Aber im Grunde genommen steht über dem Begriff des Faschismus noch mehr als der Begriff des Staates, der Begriff der Gemeinschaft. Der Staat ist ja im Endeffekt nur die, ich will fast sagen, juristische Ausformung eines Gemeinschaftswillens. So lernt man das. Bei der Burschenschaft lernt man das so, dass die Nation der Wille der Gemeinschaft zur Vergemeinschaftung ist, also zur Nationenbildung, und dann der Staat sozusagen, ich sag mal, wie der juristische Überbau. Mhm. Also es gibt eine Nation ohne Staat, es kann auch einen Staat ohne Nation geben, ne? Logischerweise. Und das ist so ein bisschen der Gegensatz, jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt, dass wir in Conan der Barbar eher den Menschentypus finden, der seiner vermeintlichen Bestimmung folgt, der durch Kraft und Wille, vor allem, das ist ja der Begriff bei Nietzsche, der Wille zur Macht möglicherweise auch, einfach sich durchbeißt. So und halt zum Herrscher wird oder zum Stammesfürsten, zum bewunderten Anführer. So und klar, also das ist, da passt das Nietzsche-Zitat. Und zumindest, wenn man sich die politische Auslegung von Nietzsche von rechts anschaut, dann ist es eigentlich so mehr oder minder ein nietzscheanischer Film.
Ja.
Wobei das am Ende natürlich, und das haben wir auch schon rausgestellt, vor allem natürlich ein Unterhaltungsfilm ist.
Ja.
Das ist jetzt kein Weltanschauungsepos.
Ja, aber es hat, glaube ich, schon eben diese Konnotation, die darunter liegt, die sich aber, glaube ich, ganz gut auch mit diesem Neokonservatismus, Neoliberalismus des, der USA der 80er Jahre ja. deckt. Und deswegen schon würde ich das eben vom Faschismus trennen. Aber für viele Linke und ja auch Normies ist ja das dasselbe.
Also, lustigerweise ist ja heute Arnold Schwarzenegger eigentlich der Inbegriff dieses dieses nietzscheanischen Individualismus. Es gibt ja eine, ich glaube, Netflix-Doku über Arnold Schwarzenegger.
Ja.
Die habe ich gesehen. Mhm. Und da sitzt dieser Mongo immer mit einer Zigarre im Maul an irgendeinem Tisch und erzählt halt, ja, I'm a governor of so und so.
Ja.
Und ich bin halt von Österreich in die USA und dann habe ich Karriere gemacht und dann habe ich mich da und dann war ich das. Und
der
jetzt
klassische Amerika-Traum.
Schrecklich. Also eigentlich ist Arnold Schwarzenegger wirklich weltanschaulicher Abschaum. Also der Typ ist wirklich das allerletzte weltanschaulich. Ich weiß schon, dass es vielleicht auch Zuhörer hier gibt oder Leute, die mit der Rechten in Verbindung gebracht werden. Wie gesagt, dieser Andrew Tate-Typ, der sich denkt, mein IQ ist irgendwie 20 Punkte höher als bei dem anderen. Der ist nämlich Sozialist und so. Und irgendwann sitze ich mit ganz viel Geld auf meiner Yacht und meiner Zigarre und ich, das ist der Inbegriff von ich hab's geschafft. Und dann habe ich eine Frau und Kinder und wir reisen um die Welt und wir sind die Geilsten. Also das ist sozusagen der Inbegriff des Erfolgs dann. Also im Prinzip eigentlich das Gleiche wie bei irgendeinem schwuchteligen Hollywood-Star, nur halt angeblich von rechts. Also ich bin besser als die anderen, ich bin self-made man.
Ich hab's geschafft, ja.
Also eigentlich ist dieser vermeintlich nietzscheanische Weg in der Rechten eigentlich nichts anderes als so eine Konsumscheiße aus den USA, wo man denkt, ich sitze halt mit Zigarre oder meinetwegen auch ohne Drogen, also ohne Nikotin und Alkohol, irgendwo rum und kann mich als der Geilste fühlen. Für mich ist das eher immer ein Ausdruck von einer Geistesstörung. Also, dass da in der Kindheit irgendwie mal zu viel auf den Kopf gehauen wurde, ich weiß es nicht. Der Mensch ist, um diesen Exkurs abzubinden, egal wie misanthropisch er ist, ein Gemeinschaftswesen. Der durchschnittliche Mensch, und Durchschnitt nicht im Sinne von hahaha, es gibt tolle Menschen und es gibt den Durchschnitt. Der Mensch ist per se ein Gemeinschaftswesen. Und das ist die Essenz nicht nur der faschistischen Weltanschauung, sondern auch anderer Weltanschauung durchaus, zu sagen, die Gemeinschaft ist das, was im Fokus steht und nicht dieser individualistische Erfolgskult.
Das Problem an diesem individualistischen Erfolgskult, wie du es sagst, ist ja nicht sozusagen, dass man da irgendwie sich vom Kollektivismus abtrennen will, der sozusagen die Menschen nur als Ameisen abstempelt, die alle ihre Rolle zu erfüllen haben, sondern eigentlich im Kern asozial ist, weil er eben sagt, ich bin besser als die alle anderen und deswegen ist es rechtens, dass alle anderen in Dreck beißen, wenn es nur ich nicht tue.
Ja, dann bist du halt bei Ayn Rand.
Ja.
Ja, und dann weißt du auch, wo du bist. Brauche ich nicht weiter ausführen.
Ja, das Problem ist nur, dass viele Rechte das adaptiert haben, die eben sagen, warum soll ich mich um die ganzen Asozialen kümmern? Das Problem ist ja nur, dass es halt noch ein Begriff, den wir jetzt noch gar nicht eingeführt haben, darüber steht und das ist das Volk.
Ja.
Und das ist eigentlich eine Gemeinschaft, von der du dich nicht abtrennen darfst als Rechter. Weil wenn du es tust, du halt einfach auch nur ein losgelöstes Individuum
Stichwort
bist.
Stichwort Schwarzenegger.
Ja.
Der genau das versucht hat.
Schwarzenegger war ja lustigerweise in den späten 80ern und 90ern war ja Republikaner und ist Republikaner, Befürworter von dem ersten Bush. Mhm. Also muss man, glaube ich, auch nicht mehr zu sagen, wo der politisch einzuordnen ist. Konservativ, ja, aber halt so Ami-Libertär-konservativ. Das ist, glaube ich, das kann man, glaube ich, sagen, das absolute Gegenteil von dem, wofür auch dieser Podcast steht. Und
ja, und da muss man, um zum Film oder beziehungsweise zu Conan der Barbar nochmal zurückzukehren, ich habe mir da eine schöne Stelle rausgesucht, um das bei Robert Irwin Howard auch nochmal klar zu machen. Der hat in einem Brief an Lovecraft im Dezember 1930, also bevor die Figur von Conan der Barbar geschaffen wurde, geschrieben, übersetzt aus einem, wie gesagt, publizierten Briefwechsel. In Englisch klingt es anders, in Deutsch klingt es so. Die Wirtschaft wird radikal geändert werden müssen. und die Wahlmöglichkeit liegt wohl zwischen Faschismus und Kommunismus, welche ich beide abgrundtief verachte. Mhm. So. Also Howard ist, und das passt eben mit der Figur des Conan durchaus zusammen, ja, eben ein Gegner von vermeintlich kollektivistischen, tatsächlich vergemeinschafteten ja, Politikformen. Ein klassischer Amerikaner eigentlich. Und da ist die spannende Frage eigentlich jetzt, dem Film wird ja vieles vorgeworfen. Ne? Das wollten wir auch besprechen, noch bevor wir zu den Einflüssen des Films auch kommen. Er sei eben antisemitisch, frauenfeindlich und so weiter. Und wir sprechen hier, wie gesagt, von den frühen 80er Jahren,
ja,
in dem es noch weitaus mehr Common Sense war, sozusagen, auch in den USA, die sogenannte Rassentrennung zwischen, ja, Schwarz und Weiß. Gewisse Themen der Meinungsfreiheit waren größer, das kann man, glaube ich, mal boomeresk ganz offen so sagen. Und nicht nur Howard, sondern das ist auch noch ein interessanter Fakt, auch Milius, Apocalypse Now, ja,
ja,
hat ja Red Dawn gemacht,
ja,
also die Rote Flut,
ja,
wo er ja auch mehr oder minder in Hollywood eine Zeit lang für gecancelt wurde, kann man sagen.
Wegen, also, zu antikommunistisch.
Ja, genau, und auch generell diese, diese großen Themen, die wir auch eben bei Conan wiederfinden. So das, was wir heute natürlich in ausgeprägter Form haben, schon in den 80ern der USA. Conan kriegt ja irgendwie so Jungfrauen geschenkt, die er schwängern soll. Dann gibt es ja ein Volk auch in der Conan, ich nenne es jetzt mal Saga, die Chemiten oder so nennen die sich. Es gibt negative Äußerungen von Howard in Briefen über das auserwählte Volk, mhm, und so weiter. Also, ja, der Film sieht sich natürlich mit den klassischen Vorwürfen konfrontiert, ne?
Ja, ich glaube, dieses, was halt in diesem ganzen Universum, aber auch allem, was damit zusammenhängt, also wir werden es gleich noch vielleicht bei Manowar und sowas besprechen, eben negativ ist, es eben dieses Frauenbild, dass eben in dieser Low-Fantasy-Welt die Frauen keine Rüstungen tragen, wenn sie denn kämpfen, sondern knapp bekleidet sind.
Miniröcke.
Was natürlich also von der Logik eigentlich gar keinen Sinn ergibt, aber es ist halt so, weil es halt geil aussieht. Und den wahrscheinlich männlichen Zuschauer eben auch fesseln soll.
Wobei ich sagen muss, diese Valeria, diese Diebin, die ist ja eigentlich trotzdem ein relativ starker Charakter. Also ich meine, die braucht offensichtlich keine Hilfe von Conan. Man könnte jetzt andere Produktionen dieser Zeit heranziehen, zum Beispiel das A-Team.
Ja.
Jetzt total verrückt, aber es fiel mir gerade ein, weil ich das auch gern geschaut habe. Logischerweise nicht in den 80ern, sondern später. Ich glaube auf Kabel 1. Da zum Beispiel findest du das klassische amerikanische Frauenbild. Also die sind alle vollkommen dämlich.
Ja.
Die müssen immer irgendwie gerettet werden. Also die können alleine nicht mal ein Telefonat führen. So, ja. Ich finde eigentlich, du hast recht, dieser Low Fantasy zeichnet sich natürlich durch diesen sogenannten Sexismus durchaus aus, also in Form der Kleidung.
Hm.
Aber diese Valeria ist ja jetzt nicht gerade das Heimchen am Herd, ne?
Nö, das nicht. Aber es hat natürlich für Kritik gesorgt, natürlich auch die Gewalt und das eben, was wir jetzt als faschistische Elemente mal abgekanzelt haben.
Aber wir können jetzt einen Strich drunter ziehen, es ist kein faschistischer Film. Würde es ist eigentlich ein klassischer 80er-Film, der den Geist eines Autoren und eines vor allem Drehbuchautoren atmet, die halt im Prinzip ja eigentlich nur so ein paar klassische Elemente vertreten. Also die sind halt nicht progressiv.
Man muss es halt trennen. Es ist jetzt, wird ja nicht sozusagen da mit dem Finger drauf gezeigt. Es ist ein sehr, sehr guter Film. Ich mag den sehr, sehr gerne.
Ja.
Unterhält mich gut. Und ich finde es jetzt zum Beispiel nicht schlimm, dass diese Heldengeschichte im Prinzip als US-amerikanischer Individualismus gelesen werden kann. Man muss ja auch Nietzsche nicht unbedingt als komplett geisteskranken Libertären lesen. Das machen halt viele aus dieser Bubble. Aber es ist sozusagen keine zwangsläufige Folge und vor allem nicht in dem Film. Man kann das eben auch einfach sozusagen eben als Selbstwerdung eben des Helden lesen. Mhm. Und das halte ich auch schon auch für ein gutes Thema für einen Film. Auch ein besseres als jetzt zum Beispiel in Red Dawn oder Top Gun von mir aus. Das ist ja wirklich sehr, sehr antikommunistisch und pro-amerikanisch-kapitalistisch gewertet werden kann. Also von dem her würde ich das jetzt nicht alles geringfügig stellen. Ich bin auch der Meinung, dass man Nietzsche eben auch als Rechter abfeiern kann. Finde viele Elemente von Nietzsche auch tatsächlich sehr gut, habe mich jetzt aber auch nicht in der Tiefe mit Nietzsche beschäftigt, weil es mich dann doch nicht so sehr interessiert. Aber der durchaus libertäre Aspekt, der ist natürlich da und den finde ich nicht gut, aber was willst du machen?
Aber man kann zumindest als Zwischenfazit sagen, es ist ein guter Film.
Ja,
selbstverständlich. Und das sehen anscheinend nicht nur wir so. Du hast es als letzte Frage oder Anmerkung unseres Podcasts auch notiert. Der Film hat verschiedene Einflüsse ausgeübt.
Ja.
Ich hatte schon gesagt, dass die Figur des He-Man wohl zumindest in Teilen der Conan-Figur entnommen ist. Und du hast jetzt noch andere Beispiele notiert.
Also logischerweise ist der Film sozusagen der Startpunkt für die Karriere von Arnold Schwarzenegger, der in den 80ern 1000 Filme gedreht haben, die auf einem ähnlichen Prinzip basieren. Nämlich, ich bin Arnold Schwarzenegger, ich spiele mich selber, ich sehe immer gleich aus und töte halt in jedem Film 1000 Millionen Gegner, die natürlich auch nur so in den 80er Jahren funktioniert hätten. Ne? Wir hatten auf Twitter immer wieder die rege Debatte über Rambo. Rambo 2 und 3 funktionieren ja auch auf derselben Blaupause. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Conan der Barbar diese Blaupause erfunden hat. Die anderen Filme aus den 80ern sind ja eigentlich auch keine Fantasy-Filme, sondern ja, meistens
Entschuldigung, ja.
Afghanistan, Vietnam-Setting jetzt im Falle von Rambo oder so fiktive wie bei Phantomkommando von Arnold Schwarzenegger, die 1000 anderen Schwarzenegger-Filme, die unterschiedliche Szenarien haben, aber immer ist es sozusagen Arnold Schwarzenegger, der einfach ein geisteskrank geiler Ficker ist und die Gegner einfach
weghaut.
Durch die Kraft überlegener Feuerkraft und Körperstärke umhaut. Terminator natürlich wäre hier zu nennen. Diesen Körperkult hat dieser Film, glaube ich, auch krass begründet, natürlich mit der Entscheidung, Schwarzenegger zu besetzen, der zur Ikone geworden ist, glaube ich, und der gar nicht mehr wegzudenken ist. Also es war schon, glaube ich, so eine Blaupause für die 80er Jahre, wie das dann funktionieren soll. Und Thema 80er Jahre, natürlich ganz wichtig, Manowar, die beliebte True Metal Band, die sich schon relativ früh, glaube ich, auf Conan der Barbar bezogen hat. Also
ja.
Das erste Manowar-Album ist ja auch von 1982. Da gibt es ja dieses Lied Battle Hymns, das sich so ein bisschen auf Conan der Barbar bezieht, könnte man sagen. Aber natürlich auf dem zweiten Album dann vor allem mit The Riddle of Steel wird zu The Secret of Steel, dem Lied vom zweiten Album Into Glory Ride von Manowar, was sehr, sehr gut ist und so eine ganz eigene Richtung des Heavy Metal so begründet hat. Ganz interessant, wer sich dafür interessiert. Eine Sparte des Heavy Metals, die komplett auf diese Conan-Frazetta-Ikonografie dann abstellt, die dann auch im Gegensatz zu üblichen Heavy-Metal-Gitarristen dann auch durchtrainierte Typen sind, die dann mit Schwertern auf der Bühne rumfuchteln. Da wäre noch in jüngerer Zeit Visigoth zu nennen und Eternal Champion vor allem, die sich auch auf die verschiedene Geschichten von Robert E. Howard auch vertont haben. Und ja, das ist einfach ganz, ganz offensichtlich bei Manowar, dass auch zum Beispiel diese Plattencover in den 80ern mit diesen durchtrainierten Typen mit dicken Schwertern, die vor nackten Frauen dann halt rumposieren, dass es offensichtlich übernommen ist von diesem Frazetta Comics beziehungsweise Titelbildern und natürlich eben von diesem Film Conan der Barbar. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass die beide eben in den 80er Jahren ihre Blütezeit hatten, weil ich glaube, auch Manowar hätte in den anderen Jahrzehnten davor und danach es eher schwierig gehabt. Auch Manowar wirft man ja zuweilen Sexismus und Frauenfeindlichkeit und übertriebener Körperkult und Faschismus vor. Also auch dieselbe Blaupause wie bei Conan der Barbar. Wer sich mehr damit interessiert, der sollte das erste Album von Eternal Champion anhören und natürlich The Secret of Steel von Manowar.
Mhm. Volker, ich glaube, mir bleibt zum Schluss die übliche Rolle des Verkäufers.
Ja, natürlich.
Denn nur deswegen machen wir das ja, um Bücher zu verkaufen. Auch wenn diese Verkaufssendung nur den kleinsten Teil der Sendung einnimmt. Aber zuallererst, wir haben über Nietzsche gesprochen.
Ja.
Wir haben ja in unserem Verlag mit Nietzsche, der Zeitgemäße von Julien Orchedy, im Grunde genommen eigentlich die perfekte Einleitung zu allem, was Nietzsche ausmacht, in einer durchaus etwas extravaganten Interpretation, aber durchaus in einer, die zu Conan der Barbar eigentlich passt. Hm. Weniger zu uns als Person und vielleicht sogar auch weniger zum Verlag, aber für schlanke 18 Euro bei uns auf jungeuropa.de zu bestellen, Nietzsche, der Zeitgemäße, ist also ein Buch, was vielleicht viele von euch schon haben, was ich aber an der Stelle nochmal erwähnen möchte. Dann natürlich ganz klar Sonne und Stahl von Yukio Mishima, den haben wir jetzt heute im Podcast nicht genannt, aber wenn wir bei Schwarzenegger, Körperkult und individualistischem Heroismus sind, dann sicherlich auch irgendwo bei Yukio Mishima. Und letztes Jahr erschien Sonne und Stahl in Übersetzung sein im Grunde genommen Bodybuilding-Manifest. Mhm. Ja, also wer sich dafür interessiert, Sonne und Stahl von Mishima auch bei uns auf jungeuropa.de zu erwerben. Und zuletzt, und das passt dann vielleicht am besten, wir hatten es davon gehabt, dass Howard, der Erdenker, Erschaffer von Conan, einen sehr, sehr intensiven Briefwechsel geführt hat mit H.P. Lovecraft. Wir haben noch 4 Exemplare, tatsächlich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme 4 Exemplare von Jenseits des Abgrunds im Reich des Howard Phillips Lovecraft. Das ist ein Buch aus dem durchaus geschätzten Regin Verlag, den es ja nicht mehr gibt. Und es ist von Sergio Fritz Roa. Leider Gottes ein ziemlich hässliches Softcover, aber gut, so ist das eben. Auch ein ziemlich unfassbar hässliches Cover und alles, aber ist ein gutes Buch. Wir haben noch 4 Exemplare, Nachschub ungewiss, je nachdem, ob wir irgendwann mal wieder so eine Lieferung von Regin ranbekommen, über den ehemaligen Verlagsleiter. Und da haben wir noch 4 Exemplare von da. Also wer sich jetzt hier nach oder ganz generell für Lovecraft interessiert und das nicht mitbekommen hat, dem sei gesagt, dass wir auf jungeuropa.de gerne zu finden über die Suchfunktion oben jenseits des Abgrunds noch 4 Exemplare da haben, die wir verkaufen. Das sind die 3 Bücher, die ich passend, sag ich mal, zum Podcast empfehlen kann. Vielleicht fühlen sich ja die Kollegen von Hydra Comics bemüßigt, nach unserer Besprechung auch eine Podcast-Episode über die Conan Comics zu machen. Da habe ich gar keine Ahnung, finde ich aber interessant. Haben auch viele unserer Leser und Kommentatoren geschrieben, dass die wohl ziemlich gut seien teilweise. Mhm. Kann ich nichts zu sagen, finde ich aber eine spannende Geschichte. Ja. Und in diesem Sinne nochmal die Empfehlung, also wer sich Conan der Barbar anschauen möchte und es noch nicht kennt, auf dailymotion.com ist es, glaube ich, einem ähnlichen Portal wie YouTube, ist eine Version von Conan the Barbarian, also der englischen Version online, die man dort kostenfrei schauen kann. Für die deutsche Ausgabe sucht man die örtliche Videothek auf.
Das sollte man auch nicht tun, weil einem dann geistreiche Zitate fehlen.
Ja.
And here the limitation of the women.
Ja, in diesem Sinne, liebe Freunde, das war's mit unserer Sendung. Folge 1 Stunde und 5. Mensch.
Mhm.
Ja. Okay, macht's gut. Bis zur nächsten Sendung.